Ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Es ist schön, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, als Gemeinde Gott ehren dürfen durch unser Lied, unser Gebet und auch durch die Verkündigung des Wortes. Entschuldigung, das brauche ich ein bisschen höher als die Martha. Ja, wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, und zwar zur Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, das ist ein längeres Buch, länger zum Beispiel als der Jakobusbrief. Der hatte 5 Kapitel und da haben wir uns doch auch schon einige Wochen damit beschäftigt. Die Apostelgeschichte hat jetzt 28 Kapitel. Was ist die logische Konsequenz? Wir treffen uns wieder im Jahr 2028 für eine weitere Predigtserie. Nein, wir haben in der Gemeindeleitung ist das gut angekommen, der Vorschlag von mir, aber wir haben gesagt und ich habe auch gesagt, ich werde immer nur ganz bestimmte Aspekte aus einem Kapitel herausgreifen und darüber predigen dann an den Sonntagen. Aber wir wünschen uns und wir bereiten das auch für euch vor, dass wir als ganze Gemeinde dieses Buch der Apostelgeschichte auch selber lesen. Wie ihr wisst, bereite ich immer solche Zettel vor, wo einerseits die Zusammenfassung der Predigt drinnen steht und andererseits auch ganz klar Fragen für die persönliche Reflexion des Textes drinnen stehen. Und dann jetzt für die Apostelgeschichte möchte ich euch motivieren, dass ihr immer bereits den Text für die nächste Predigt selber lest. Und dazu gibt es dann immer auch ein paar Fragen, die uns helfen, den Text ein bisschen sich mit dem Text auseinanderzusetzen, sodass ich dann, wenn ich dann die Predigt über diesen Text halte, dass ihr schon vorbereitet seid. Und das ist so unser Wunsch, das ist so unsere Idee und wir werden sehen, wie das funktioniert und wie gut es bei euch ankommt. Ich bin immer wieder neu begeistert, welche Verheißungen wir haben, wenn wir das Wort Gottes lesen. Die Bibel hat viele Verheißungen darüber, was geschieht, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das ist eigentlich ein Wunder, weil es sind Buchstaben, aber es ist mehr als Buchstaben. Es heißt, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert ist, eingegeben ist vom Heiligen Geist. Und dann sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, sagt er, das Wort Gottes ist dazu da, uns zurechtzuweisen, zu überführen, zu erziehen in der Gerechtigkeit, anzuleiten in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen gerüstet sei, zu jedem guten Werk völlig gerüstet. Wer will das von euch? Wer will zu jedem guten Werk völlig gerüstet sein? Wer will das? Super, ein paar Hände zeigen auf. Die anderen können sich noch überlegen, ob sie das wollen. Aber das ist die Verheißung und das ist mein Anliegen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Heute beginnen wir und das Thema der Predigt lautet die Ausbreitung des Reiches Gottes und wir gehen gleich in den Text dieser Apostelgeschichte hinein. Den ersten Bericht heißt es hier im ersten Vers: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden am Kreuz, wo er gekreuzigt wurde und gestorben ist, auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. So beginnt diese Apostelgeschichte und wie wir wahrscheinlich bemerkt haben, spricht der Autor, das ist nämlich Lukas, wir gehen da noch kurz drauf ein, von einem ersten Bericht. Das ist jetzt der zweite Bericht, die Apostelgeschichte, aber es gibt auch einen ersten Bericht. Und dieser erste Bericht ist das Lukas-Evangelium, sodass Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte eine Einheit bilden und zusammen gehören. Und in diesem ersten Bericht heißt es, dass Lukas geschrieben hat, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Jesus hat etwas begonnen und jetzt in der Apostelgeschichte lesen wir, was Jesus weiter tut. Es gibt einen Anfang und es gibt eine Fortsetzung. Und so sagen viele, eigentlich sollte das gar nicht Apostelgeschichte heißen, sondern Jesusgeschichte oder die Geschichte des Heiligen Geistes. Aber natürlich nehmen die Apostel eine ganz wichtige Rolle ein, weil sie sozusagen die greifbaren Personen sind, die das Evangelium verkündigen. Aber der Heilige Geist zum Beispiel nimmt in der Apostelgeschichte eine ganz wichtige Rolle ein. Und Jesus hat ja gesagt, bevor er gegangen ist, dass er seinen Stellvertreter senden wird, den Heiligen Geist, und er wird dann hier weiterwirken, was Jesus begonnen hat zu lehren und zu tun. Und wir befinden uns jetzt hier nur wenige Tage vor der Himmelfahrt, bevor Jesus dann in den Himmel auffährt. Und dann kommt ja Pfingsten. Also jetzt findet dann unmittelbar die Himmelfahrt statt. Und dann 10 Tage später kommt dann die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten. Ja, und jetzt habe ich schon gesagt, es geht um das Reich Gottes. Jesus hat 40 Tage lang den Jüngern vom Reich Gottes berichtet, gesprochen, geredet, diskutiert. Und dieses Reich Gottes ist ganz, 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 ganz wichtig. Wir beten auch im Vaterunser, dein Reich komme. Und im Lukas-Evangelium, in diesem ersten Bericht, ist das Reich Gottes etwas ganz Wichtiges. Könnt ihr mal eine Konkordanz nehmen und schauen, wie oft das vorkommt, wie viele Verse von dem Reich Gottes sprechen. Es sind über 60, kann ich euch sagen. Ich habe die Arbeit gemacht, natürlich mit meinem Computer, da geht es ruckzuck. Aber immerhin, ich habe es gemacht. Das Reich Gottes ist das große Thema auch in der Apostelgeschichte. Und der letzte Vers dieses Buches, der lautet, er, nämlich Paulus, predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das ist der letzte Vers der ganzen Apostelgeschichte, dass Paulus das Reich Gottes predigt. Und so sehen wir, wie das Reich Gottes wie eine Klammer um dieses ganze Buch ist. Darum der Titel der heutigen Predigt, die Ausbreitung des Reiches Gottes. Reich Gottes missverstehen wir vielfach, indem wir glauben, es ist ein Territorium, aber es ist mehr eine Herrschaft, es geht um die Herrschaft Gottes. Man kann statt Reich Gottes auch die Königsherrschaft Gottes übersetzen. Die Königsherrschaft Gottes bedeutet dieses Wort. Und es geht in diesem Begriff um die Frage, wer regiert die Welt. Wer regiert die Welt? Trump, Zelensky, Putin, und ihr könnt es jetzt fortsetzen. Wer regiert die Welt? Wir haben Psalm 2 gehört, ganz bewusst. Ich habe darum gebeten, diesen Psalm zu nehmen, denn genau dort ist die Rede von den Heidenvölkern, den Volksstämmen, von den Königen der Erde, von den Fürsten, von den Großen, die toben. Warum toben diese ganzen Könige und Fürsten und Völker? Sie toben gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Es ist der Christus, der Messias. Gegen den toben diese Könige. Und dieses Toben warnt der Psalm, führt zu nichts anderes, als dass der Zorn Gottes erregt wird. Und lass das Toben bleiben. Und der Psalm 2 schließt mit diesem wunderschönen Satz: Wohl allen, glückselig alle, die sich bergen bei ihm, bei dem Sohn, bei dem Gesalbten. Das ist die Perspektive, die wir bekommen bei diesem ganzen Toben. Hört auf mit diesem Toben. Küsst den Sohn. Das bedeutet, wendet euch dem Sohn zu. Nehmt ihn an als euren Herrn und Heiland. Das ist auch die Botschaft, die Petrus in der Pfingstpredigt sagt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, Kyrios, König, gemacht hat, als auch zum Christus, zum Gesalbten, zum Messias. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist das Zentrum der Botschaft der Aposteln. Jesus, der gekreuzigt wurde, er ist der Gesalbte Gottes. Und durch Jesus Christus bekommen wir die Glückseligkeit. Und darum sagt Petrus dann unmittelbar nach dieser Predigt: Tut Buße, kehrt um. Und Gott wird euch den Heiligen Geist schenken, die Verheißung, die euch verheißen ist, zur Vergebung der Sünden, zur Vergebung der Sünden, zur Vergebung gegen dieses Toben, gegen diese Rebellion, gegen diese Auflehnung. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte, die in diesem Psalm 2 eigentlich in Kurzform zusammengefasst ist. Der Psalm 2 spricht auch davon, dass Gott seinem Sohn die Völker gegeben hat bis an das Ende der Erde. Wie die Apostelgeschichte sagt, das Ende der Erde. Und so sehen wir, wie es im Zentrum um Jesus, den Christus, Jesus, den Gesalbten geht. Das ist die Botschaft. So, der will nicht so richtig oder ich kann das nicht. Zack, geht nicht. Wer hat eine Idee? Jetzt brauche ich jemanden, der für mich draufdrückt, so leid es mir tut. Na, also es geht leider nicht. Irgendwo hat er da einen Haken. Drück mal drauf, bitte. Eben nicht. Jetzt, und jetzt noch einmal weiter. Genau, jetzt schauen wir mal, ob er es vielleicht jetzt schafft dann. Nein, er will nicht. Schade. Warte mal. Jetzt ist etwas gegangen. Ich sag's euch, diese Technik. Naja, ich brauche noch Nachhilfe in Technik. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Also, das war die Botschaft. Und nun kommen wir ganz kurz zu Lukas, der Autor der Apostelgeschichte ist. Und er, also Evangelist, der hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben und er ist ein Begleiter des Paulus, wie wir dann im Laufe der Apostelgeschichte sehen werden. Die Apostelgeschichte ist eigentlich ein Kunstwerk, weil in kompakter Art und Weise eine Geschichte dargelegt wird, die ungefähr 30 Jahre dauert, nämlich vom Tod Jesu und seiner Himmelfahrt und so weiter bis ungefähr 62 nach Christus. Das ist die Spanne, die die Apostelgeschichte abdeckt, und in dieser Zeit eben ist das Evangelium bis an das Ende der Erde gelangt. Und in meiner Bibel sind das 45 Seiten. In diesem kurzen, kompakten Bericht wird all das geschildert. Und es ist interessant, wenn ich die Apostelgeschichte lese, würde ich sagen, ja, wie war das jetzt genau? Und wann war das genau? Und das würde mich noch mehr interessieren. Aber daran sehen wir, dass der Autor Lukas andere Dinge im Kopf hat, als wir oft vielleicht gerne haben. Wenn wir heutzutage einen geschichtlichen Bericht, eine Chronologie schreiben, dann ist immer ganz klar, am Tag XY des Jahres sowieso ist das und das geschehen. Das finden wir in der Apostelgeschichte kaum. Es gibt Zeitangaben, aber die sind wirklich spärlich. So dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist seine Intention von Lukas? Und die Intention ist, dass er uns erklärt, wie das Reich Gottes von Jerusalem nach Rom gekommen ist. Jerusalem war das Zentrum, das geistliche Zentrum der damaligen Welt. Dort ist der Tempel gestanden, dort wurden die Opfer dargebracht. Wenn Menschen etwas von Gott wissen wollten, mussten sie nach Jerusalem ziehen. Und wir wissen von einigen Menschen, die nach Jerusalem gezogen sind, um dem Gott der Juden zu begegnen, um dort Opfer darzubringen, um dort Gott zu verehren. Jetzt sehen wir, wie das Evangelium von Jerusalem weggeht. Ist uns gar nicht so bewusst, was das eigentlich bedeutet, weil wir sind Christen, für uns ist alles selbstverständlich. Im Denken der damaligen Menschen, der jüdischen Menschen, war das unvorstellbar, dass Gott und Gottes Wirken von Jerusalem weggeht. Und es geht nach Rom, bis nach Rom muss ich sagen. Es geht nicht primär nach Rom, es geht bis nach Rom. Das ist einer der ganz großen Anliegen, die der Lukas hat. Und dann will der wieder nicht, oh, jetzt geht's wieder. Und das zweite Anliegen ist natürlich, dass er uns darlegt, wie kann denn jetzt dieser Glaube in einer heidnischen Welt gelebt werden? Wie ist denn das möglich, dass man getrennt von Jerusalem, getrennt vom Tempel, getrennt von den Opfern, von den Priestern und so weiter und so fort, wie kann man diesen Glauben leben? Und so finden wir immer wieder auch den Begriff der Weg. Das Christentum, der christliche Glaube, ist der Weg. Es ist ein Weg. Es ist nicht eine theoretische Erkenntnis und Wissen, die ich ansammle, wie zum Beispiel die Gnosis bei den Griechen. Nein, es ist ein Weg. Das heißt, unser Glaube drückt sich ganz, ganz praktisch aus in unserem Leben. Es ist ein Weg. Und Lukas zeigt nun durch die ganze Apostelgeschichte, wie dieses Reich Gottes wächst. Ein paar Beispiele. Ihr müsst das nicht abschreiben oder was weiß ich was. Also das findet ihr dann alles in diesem Zettel. Aber wir sehen, dass er immer wiederkehrende Formulierungen hatte, wo er einen Abschnitt dann abschließt. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 6, Vers 7, und das Wort Gottes wuchs. Konnte nicht behindert werden. Das Wort Gottes wuchs. Oder dann heißt es in Kapitel 9, Vers 31, die Gemeinden hatten Frieden und wurden erbaut oder aufgebaut. Dann heißt es 12,24, wiederum das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Oder die Gemeinden vermehrten sich täglich an Zahl. Das müssen wir uns vorstellen. Täglich neue Gemeinden, von dem können wir nur träumen, oder? So wuchs das Wort des Herrn mit Macht. Und dann lesen wir eben zum Schluss, was ich schon vorgelesen habe, Paulus predigte und lehrte ungehindert. Und so haben wir 6 große Abschnitte in dieser Apostelgeschichte, die wir dann kennenlernen im Lauf der Predigtserie, aber hier nur ganz die großen Unterschiede, nämlich die Frage, worin unterscheidet sich denn der christliche Glaube vom Judentum? Was ist denn da der Unterschied? Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir ja sagen, okay, wir wollen ja als Christen leben. Was ist denn jetzt der Unterschied? Aber wir sehen dann auch später, auch der christliche Glaube, der Weg unterscheidet sich auch sehr stark vom Heidentum. Und das ist das Problem. Christen unterscheiden sich von Judentum und vom Heidentum. Und jetzt stehen wir da. Und jeder sagt, na also, das sehe ich aber anders. Aber Gott in seinem Wort hat uns gezeigt, wo es lang geht. Und im letzten Abschnitt der Apostelgeschichte wird, also in der Person des Paulus, das Evangelium ist unter Angriff. Die Frage ist, ist das etwas Kriminelles, dass man als Christ glaubt? Und viele, viele Beispiele zeigen uns, nein, es ist nicht kriminell. Es ist nicht illegal, sondern Christen sind Bürger auch dieser Welt und leben in dieser Welt und tragen etwas Positives bei zu dieser Welt. Und dann können wir noch weitere Aspekte betrachten, eben wie ich schon gesagt habe, diese Ausbreitung von Jerusalem bis an das Ende der Erde, wobei Rom sozusagen für das Ende der Erde steht und quasi eine Erfüllung ist, aber die Apostelgeschichte, die endet nicht mit Rom, sondern sie geht weiter. Das ist sehr wichtig. Das heißt einfach, Paulus predigt ungehindert. Es geht weiter. Und dann auch sehen wir, dass der erste Teil der Apostelgeschichte sich mehr um Petrus dreht und der zweite Teil mehr um Paulus dreht. Und das sind so Marker für diese Apostelgeschichte. Und wir sehen darin auch die Erfüllung. Jesus hat schon bereits gesagt zu seinen Lebzeiten, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder in Jerusalem anbeten, noch hier auf diesem Berg, gemeint ist der Berg Gerizim in Samarien. Ihr werdet weder da noch dort anbeten, sondern Gott sucht wahre Anbeter, die in Geist und Wahrheit anbeten. Und so ist wahre Anbetung nicht mehr an einen Ort gebunden. Nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern überall dort, wo Jünger Jesu Christi zusammenkommen und ihn als den Gesalbten verehren, dort geschieht Gottesdienst. Dort geschieht wahre Gottesverehrung. Und nun lesen wir weiter. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Das ist wirklich sehr wichtig, dass, ich habe schon kurz angedeutet, aber es kann nicht genug betont werden, auch gerade bei uns in unserer westlichen Welt. Ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen von einer afrikanischen Missionarin, die sagt, die Missionare aus dem Westen, die vernachlässigen das Übernatürliche, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes. Sie wollen vielfach Mission mit Methoden machen. Das geht aber nicht. Es braucht den Heiligen Geist. Es braucht das Wirken Gottes, dass etwas geschieht, dass Wachstum geschieht, dass Frucht entstehen kann. Dann lesen wir noch die letzten Verse aus dieser Einleitung sozusagen. Da heißt es, Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft, das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und diesen Vers 8, den wir jetzt schon wiederholt, immer wieder mal, ist der angeklungen, das ist sozusagen der Schlüsselvers für die ganze Apostelgeschichte. Das ist der Schlüsselvers, der zeigt, worum es in diesem Buch geht. Es geht nämlich um die Ausbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Darum geht es in der Apostelgeschichte. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie ist das möglich, dass in einem Zeitraum von nur 30 Jahren so etwas Gewaltiges geschieht? Das klingt ja wie ein Wunder, oder? Wie ein Märchen, würde ich eher sagen. Ein Wunder ist es ja. Ja, ein Wunder ist es ja. Aber es klingt fast wie ein Märchen, ist es aber nicht. Also jeder, der sich mit Mission einmal beschäftigt hat, der weiß, wie mühsam das ist, dass das Evangelium in einer neuen Volksgruppe Fuß fassen kann. Das ist ein ganz mühseliger Prozess, der geht über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Und hier haben wir die Situation, dass innerhalb von 30 Jahren das Evangelium in der gesamten damaligen Welt ausgebreitet worden ist, aber nicht nur verkündigt, sondern es hat Fuß gefasst und hat sich weiterentwickelt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Geschwister, und hier sehen wir bereits das Handeln Gottes, das Jahrhunderte vorher begonnen hat. Jahrhunderte vorher hat Gott bereits vorbereitet, dass das geschehen kann. Und zwar, so dramatisch es klingt, durch etwas Schreckliches, nämlich indem ungefähr 600 vor Christus das damalige restliche Israel in die babylonische Gefangenschaft deportiert worden ist, in das Exil deportiert worden ist. Und in dieser Zeit wurden Juden vertrieben und zerstreut in der ganzen Welt. Und dieses schreckliche Ereignis, das also wirklich, wirklich furchtbar ist, hat letztlich dazu geführt, dass in der ganzen damaligen Welt jüdische Gemeinschaften entstanden sind, fernab von Jerusalem. Überall, im ganzen Römischen Reich und sogar über das Römische Reich hinaus, wie wir zum Beispiel hier sehen, das ist außerhalb des Römischen Reiches, das ist also das Zweistromland, hier ist Babylon, das Römische Reich endet ungefähr da. Überall waren jüdische Gemeinschaften, fast in jeder dieser größeren Städte gab es Synagogen, in denen an jedem Sabbat das Wort Gottes gelesen wurde. Überall. Und wie wir dann in der Apostelgeschichte sehen werden, ist es nicht nur, dass dort nur Juden gesessen sind, sondern es sind auch Heiden dort gesessen, die zum Judentum übergetreten sind. Man sagt sogenannte Proselyten. Die sind auch in der Synagoge gewesen, haben das Wort Gottes gehört. Und es sind aber auch sogenannte Gottesfürchtige in der Synagoge gesessen. Das waren Heiden, die sind nicht zum Judentum übergetreten, aber sie waren von diesem Gott der Juden total angesprochen. Sie haben ihn verehrt als ihren Gott. Und die sind in den Synagogen gewesen, haben sich jeden Sabbat getroffen, haben das Alte Testament gelesen. Und jetzt sehen wir dann in der, bei Paulus in seiner Missionsstrategie, er geht immer zuerst in die Synagoge, predigt dort. Es kommen Juden, Proselyten und Gottesfürchtige zum Glauben. Und diese Gläubigen sind der Kern, damit das Evangelium vor Ort weitergetragen werden kann und ausgebreitet werden kann. Das heißt, Gott hat über die Jahrhunderte Menschen vorbereitet, damit dann, wenn das Evangelium kommt, dann, wann Jesus gestorben ist, für unsere Sünden bezahlt hat, in den Himmel aufgefahren ist und so weiter, von Gott als Gesalbter eingesetzt wurde, bumm, jetzt geht das Evangelium in die ganze Welt hinaus und trifft auf vorbereitete Menschen. Und das ist sehr wichtig, weil die ersten Gläubigen, das waren fast durchwegs Juden oder jüdisch geprägte Menschen, die das Alte Testament kannten. Sie kannten die 10 Gebote. Sie waren in der Lage, eine Älteste zu werden, Diakone zu werden in den Gemeinden, um das Evangelium weiterzutragen. Und man nimmt an, dass auch Lukas selber kein Jude war, sondern ein sogenannter Heide, ein Nichtjude. Und gleichzeitig aber, das muss man sagen, gab es auch Ablehnung. Das heißt, in diesen Synagogen gab es immer auch Ablehnung. Ein Teil hat geglaubt, ein anderer Teil hat nicht geglaubt, und das ist dann auch sehr, sehr dramatisch in vielen Fällen gewesen, weil Paulus vielfach von seinen eigenen Landsleuten schwerstens verfolgt wurde. Er wurde gesteinigt einmal und hat wie durch ein Wunder überlebt. Er wurde verfolgt, man hat Anschläge auf ihn verübt, aus Hass dagegen, dass er zu den Heiden predigt und sagt, jetzt ist das Evangelium da, jetzt hat der Gott der Juden, der Gott Israels auch zu den Heiden geredet. Und Geschwister, wenn ich von der Verfolgung durch die Juden spreche, dann hat das nichts mit Antisemitismus zu tun, denn es war eine total innerjüdische Angelegenheit. Juden aus der Synagoge haben Juden verfolgt, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und so kam es leider zu einer Trennung. Ja, ich habe schon kurz angesprochen, die Kraft des Evangeliums heute, das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Ich hoffe, es ist auch eine Frage, die euch beschäftigt. Welche Kraft hat das Evangelium heute? Erleben wir das, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden wachsen? Ich habe jetzt schon ein bisschen erklärt, was der Unterschied vielleicht ist zu einer klassischen Missionssituation. Aber auch wenn wir bei uns schauen, in unserem Land, in unserer Kultur, wer interessiert sich für das Christentum, für den christlichen Glauben? Wer interessiert sich für Jesus? Und das ist für mich teilweise wirklich frustrierend. Wirklich frustrierend. Blöde Zeitungsbeiträge, wo Freikirchen als dubiose, skurrile Bewegung dargestellt werden. Regelmäßig. 2-3 Mal im Jahr. In der Schweiz. Fernsehsendungen, wo man sagt, ja, man weiß nicht genau und so. Oder auch wenn wir sprechen, ich meine, ich hoffe, ihr sprecht mit euren Freunden in der Schule, am Arbeitsplatz, wo auch immer, Nachbarn. Wie reagieren die Menschen auf das Evangelium? Und das ist teilweise wirklich frustrierend. Mir hat dabei einmal etwas geholfen, dass jemand gesagt hat, ja, du darfst nicht nur auf das Land schauen, in dem du lebst. Schau mal nach Asien, Afrika, Südamerika. Und das stimmt tatsächlich. Dort sind teilweise echte Erweckungen, wo das Christentum oder christliche Glaube, wo die Gemeinden wirklich wachsen. Ich weiß nicht, wer von euch dieses EBM-Magazin gelesen hat. Da sind in Kuba jetzt Gemeindegründer ausgebildet worden. In Kuba. Dort sind die Menschen offen interessiert. Was ist dieser christliche Glaube? Und bei uns spricht man, in unserer westlichen Kultur spricht man vom Postchristentum. Ein furchtbares Wort. Nach Christentum. Wir leben in einer Kultur, wo das Evangelium bereits seinen Siegeszug hingelegt hat. Wie gesagt, das ganze Römische Reich ist christlich geworden. Und auch unsere Region sind Nachfolgereiche dieses Römischen Reiches. Und man hat sich bei uns gewöhnt an diese Besonderheiten, an dieser Schönheit des Evangeliums. Und man glaubt, man muss was Neues erfinden und vielfach endet das in blanker Torheit, blanker Nonsens, dass man glaubt, das Rad neu erfinden zu müssen, es besser machen zu müssen, als wir im Evangelium lesen. Und hier braucht es hier und da einen Blick von außen. Das ist ein Buch, das ich euch empfehlen möchte. Leider habe ich es nicht hier. Ich habe es verliehen und nicht mehr bekommen. Ich muss es wieder besorgen. Das hat ein Inder geschrieben, Vishal Mangalwadi, ein Christ, der in Indien Christ geworden ist. Und er schreibt aus einer ganz evangeliumsfernen Perspektive über das Evangelium und sagt, wir Christen im Westen haben vergessen, was das Evangelium für eine Kraft eigentlich ist. Und er spricht vom Buch der Mitte, das ist die Bibel, und dann sagt er im Untertitel, wie wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und nur ein kleines Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Er hat einen Freund besucht in Holland und sie sind am Nachmittag, am Abend Milch holen gegangen, Milch, ja, und sagte, du, ich gehe da rüber zu einem Bauernhof, da gibt es einen Hofladen, ich hole mir Milch. Dann gehen sie dorthin, das ist ein Stall, da kann man die Milch holen, abgefüllt, du wirfst das Geld in die Kasse und gehst wieder nach Hause. Das kennen wir ja auch von der Schweiz. Und der Vishal Mangalwadi, der staunt nur, der sagt, wie gibt's das? Sagt der Holländer, was ist das Problem? Sagt er, bei uns würde nicht nur die ganze Milch mitgenommen werden, sondern auch die Kasse und wahrscheinlich auch die Kühe. Warum ist das so ein großer Unterschied? Weil wir seit nahezu 2000 Jahren geprägt sind von dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Und darum ist eine Ethik entstanden, Geschwister. Da ist etwas entstanden, was Teil unserer Kultur ist. Und deswegen werfen wir unsere Franken in den Hofladen hinein und nehmen nicht etwas mit, was wir nicht bezahlt haben. Ich hoffe zumindest. Und so leben wir also in einer postchristlichen Kultur. Geschwister, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir uns von der Apostelgeschichte wiederum neu begeistern lassen, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, wie Paulus sagt, eine Kraft Gottes, die uns Menschen verändert. Und bewahren wir uns bitte davor, dass wir das Evangelium verwässern. Bewahren wir uns davor, dass wir uns anpassen an den Zeitgeist. Wirklich, das dürfen wir nicht. Die ersten Christen haben das auch nicht gemacht. Sie haben sich unterschieden vom Judentum, sie haben sich unterschieden vom Heidentum. Geschwister, das hat ihnen wirklich viel gekostet. Aber sie haben es getan. Sie sind den Weg gegangen. Und dieser Weg, da steckt die Kraft Gottes darinnen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns begeistern lassen von diesem Buch und dass wir im Glauben an die Kraft Gottes vorangehen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken für dein Wort und ich bete darum, dass du es uns aufschlüsselst, uns aufschließt, uns Klarheit schenkst, Herr, in diesem Wort, dass wir es verstehen dürfen, aber vor allem, dass wir uns begeistern lassen, dass du diese Gnade schenkst, dass wir neu begeistert werden, dass wir Freude haben daran, dir nachzufolgen, das zu tun, was dein Wille ist. Schenk uns diese Gnade bitte. Amen.